Bevor es mit dieser Episode losgeht, noch eine kurze Werbeeinschaltung. Wusstest du, dass Frauen in Österreich im Jahr 2024 immer noch 53 Tage gratis arbeiten? Wie finanziell unabhängig fühlen sich Frauen in Europa? Die Mastercard-Finanzstudie 2024 hatte sich zur Aufgabe gemacht, aktuelle Themen wie den Gender Pay Gap und die finanzielle Selbstbestimmung von Frauen näher zu untersuchen. Finanzielle Bildung ist enorm wichtig für Frauen, um ein unabhängiges Leben führen zu können. Die Ergebnisse der Studie zeigen eindeutig, dass es noch viel zu tun gibt, insbesondere wenn es um die Förderung der finanziellen Selbstbestimmung von Frauen und Ungleichheiten im Job geht. Als weltweit führendes Technologieunternehmen im Zahlungsverkehr setzt sich Mastercard für eine inklusive digitale Wirtschaft ein, von der alle Beteiligten weltweit profitieren. Mastercard engagiert sich stark dafür, eine bessere Welt für Frauen in der Arbeit und in der Gesellschaft zu schaffen. Das beginnt bei dem Ende des Gender Pay Gaps im Mastercard-Universum und endet bei aktiven Förderungen für Kleinunternehmerinnen, Startups sowie jungen Mädchen in MINT-Karrieren. Weitere Informationen findet ihr unter www.mastercard.at/de-at. Und jetzt geht's weiter mit Fair and Female.
Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Fair und Female, dem Gesellschaftspodcast der Kleinen Zeitung. Mein Name ist Barbara Haas, ich bin Journalistin und hoste diesen Podcast und heute möchte ich gern über ein Leben sprechen, das sich wahrscheinlich ganz viele Menschen in Österreich nicht vorstellen können, obwohl es ganz viele Menschen in Österreich betrifft. Es geht um eine junge Frau, die nach Österreich gekommen ist, als sie ein Kind war, aus einem Land, in dem das Leben so nicht möglich war oder nicht mehr möglich war. Es geht um ein schönes Ausländerkind und ich habe den Titel mir nicht einfallen lassen. Es ist ein Titel, den sie selbst gewählt hat. Er steht am Cover ihres ersten Buches, das im Zschollnay Verlag erscheint. Und ich freue mich sehr, dass sie da ist und dass ich mit ihr über dieses Leben ein bisschen sprechen kann. Herzlich willkommen, Toxische Pommes.
Hallo, danke für die Einladung.
Liebe Irina, ich sage Irina zu dir, aber ja. Du heißt Toxische Pommes. Es ist ein Künstlername, genau. Ein Pseudonym. Auch der steht am Buchdeckel genau. So drauf und so wollen wir es auch behalten. Wir sind per Du, obwohl wir uns gar nicht richtig kennen. Also ich glaube, wir hatten einmal irgendeine SMS-Konversation vor ein paar Jahren in einem anderen Zusammenhang. Aber wir sind dennoch per Du. Das ist fein und finde ich auch sehr schön. Irina, dieses schöne Ausländerkind, das ist ein Begriff, der von dir kommt. Und vielleicht können wir mit dem ein bisschen anfangen. Warum steht er auf diesem Buchdeckel? Und was bedeutet das für dich, dieser Begriff, dieser Zusammenhang, schönes Ausländerkind?
Also der Begriff ist jetzt nicht wirklich von mir, sondern ich wurde als Kind immer wieder so bezeichnet in verschiedenen Kontexten von oft erwachsenen Personen. Ich habe Migrationserfahrung, vielleicht nur kurz zur Einordnung. Meine Eltern sind mit mir, als ich noch ein kleines Kind war, aus dem ehemaligen Jugoslawien nach Österreich geflüchtet und wir sind in Wiener Neustadt angekommen und dort geblieben. Also einer Stadt in der Nähe von Wien. Und ich wurde als Kind sehr oft so vermeintlich gelobt für mein Aussehen, für dafür, dass ich eine gute Ausländerin wäre, weil ich die Sprache kann, weil ich blaue Augen habe. Ich hatte damals auch blonde Locken und bin einfach sehr, ja, war angeblich einfach sehr schön für einen Ausländer, was halt im Nachhinein reflektiert natürlich ein sehr seltsames, unter Anführungszeichen, Kompliment ist. Nicht wirklich ein Kompliment, ist eigentlich auch eher so eine Abgrenzung unter MigrantInnen untereinander bewirkt, eine sehr ungute auch und einem sozusagen das Gefühl gibt, man wäre was Besonderes unter nicht besonderen Menschen. Und das ist vielleicht auch so ähnlich, wie wenn man zum Beispiel dieses Kompliment bekommt, jetzt sage ich mal zum Beispiel als Frau, du bist nicht so wie die anderen Frauen. Das ist ja auch bekanntlich eine Beleidigung, die als Kompliment getarnt ist. Sozusagen. Und es droht auch immer, dass du diesen Status verlierst, sozusagen, wenn du dich nicht an irgendwelche vermeintlichen Regeln hältst, was die Integration betrifft, die natürlich auch Definitionssache ist. Eh klar, was ist Integration, Assimilierung oder inwieweit muss man sich selbst aufgeben, um jetzt Teil der Mehrheitsgesellschaft zu werden. Und Warum ich diese Bezeichnung, die ich immer wieder irgendwie erhalten habe, für das Buch gewählt habe, ist, weil ich finde, dass es eben recht schön genau auf dieses Thema irgendwie auch anspricht. Was ist ein guter Ausländer? Was ist ein schlechter Ausländer? Eben genau all diese Facetten irgendwie auch ein bisschen verbildlicht in einem kurzen Begriff.
Ich finde, er lässt ein bisschen nachdenken, natürlich, weil diese Bewertung, von der du gerade redest, oder diese Klassifizierung, weil das mit diesem Begriff schon mitschwingt, deswegen ist er unter Anführungszeichen gut gewählt. Und weil du jetzt Frauen auch jetzt kurz erwähnt hast, wenn man sagt, oh, du bist nicht so wie die anderen, dann macht das ja bei Frauen, also das sind ja diese Pick-Me-Girls, und die Absicht ist ja immer dahinter, dass man sich eben auch gegen andere Frauen, ganz also genau, dass man die Solidarisierung aufhebt damit, indem man von, ich sage jetzt mal Männern, auf einen höheren Status gehoben wird, indem man eben nicht die zickige Frau ist.
Ja. Und du bist fast eine von uns. So auf
genau,
die Art.
Genau. Und dieses ist fast eine von uns, aber so hättest du das auch erlebt, oder? Wenn du so ein schön gutes Ausländerkind warst.
So hätte ich das auch erlebt und habe es immer eigentlich so erlebt. Also ich und meine Familie wurden auch gelobt eben für unser Aussehen, mein Vater und ich, weil wir beide helle Augen haben. Meine Mutter wurde kritisiert, weil sie schwarze Haare hatte und dunkle Augen. Also das waren immer sehr, sehr komische Bewertungen, nach denen auch niemand gefragt hat. Also da wurde sich irgendwie rausgenommen, dass man jetzt das Aussehen eines Migranten bewertet und nach seine Maßstäbe, die man hat, darüber, wie ein Migrant auszusehen hat oder nicht, dass man sie daran misst. Also diese ständige Bewertung war schon auch da, auch wenn sie oft eben, wie gesagt, sehr oft sehr positiv unter Anführungszeichen war und wir immer sehr oft einfach betont wurde, wie gut wir nicht sind für Ausländer. Wir sind so gute Ausländer, wir machen das so gut. Also, ja, oder wir sind so gut, weil wir so aussehen. Und ich meine, niemand kann das da bei mir aussehen. Jetzt, also ich finde, das ist ein sehr seltsamer Graubereich, wo man dann auch verwirrt ist, irgendwie, was das jetzt eigentlich genau bedeutet. Und gleichzeitig grenzt er halt auch irgendwo aus. Ja, auf eine subtile Art.
Irene, ich möchte dich auch noch kurz ein bisschen einordnen, weil du bist ja ein TikTok-Star. Es ist ein Begriff, den habe ich jetzt, glaube ich, nicht erfunden. Ich glaube, es wurde schon gelegentlich im Zusammenhang mit dir erwähnt, aber das ist natürlich schlimm, oder? Wenn man Social Media Star ist. Aber um das kurz einzuordnen, du bist auf TikTok und auch auf Instagram, hast du eine riesige Anhängerschaft sozusagen gefunden, die von der Art und Weise, wie du Dinge kommentierst, also auf TikTok halt eben vor allem, mit Videos, die davon angesprochen sind. Und jetzt muss man sagen, was machst du denn dort? Also es ist Comedy im weitesten Sinn, aber mit einem starken gesellschaftspolitischen Approach sozusagen. Also, und kann man sich gern anschauen. Da fühlt man sich als linke 7. Bezirk-Bubble genauso attackiert, unter Anführungszeichen, wie wenn man am Land in einer Schulatmosphäre ist, oder also du lässt quasi nichts aus, wobei ich glaube, dass du dieses nach oben treten, dass dir das eben liegt und dass du das irgendwie auch verfolgst, aber nichtsdestotrotz ist es halt sehr lustig. Und nachdem du das so eine große Bandbreite hast an Dingen, die du halt da, wo du halt abrantest, habe ich mich gefragt, ist die österreichische Gesellschaft quasi so ein super Pool, wo man sich da jetzt künstlerisch auch austoben kann oder Comedy- oder Kabarettmäßig. Hast du da einen guten Platz gewählt mit deiner Familie, um das zu tun?
Nur zu Beginn muss ich auch noch eine Sache sagen zum Begriff TikTok-Star. Ich habe kein Problem mit dem Begriff TikTok-Star. Ich denke mir auch, es ist auch gut, wenn das jemand ist. Ich finde es immer sehr lustig, wenn ich damit bezeichnet werde, weil unter TikTok-Star stelle ich mir zum Beispiel eine wesentlich jüngere Person vor und dann sieht man mich einfach eine 30-jährige Person, die so bezeichnet wird. Also das finde ich deshalb immer bisschen lustig. Genau, also ich mache Comedy, manche Menschen bezeichnen es als Satire, dann sage ich dann auch, weil ich finde, das klingt einfach irgendwie ernst zu nehmen als Comedy. Da habe ich nichts dagegen, wenn man das so bezeichnet. Und die Definition von Satire ist ja bekanntlich, dass man nach oben tritt und nicht nach unten. Das war eigentlich, glaube ich, schon immer so. Bisweilen kommt mir vor, wird medial so getan, als wäre Political Correctness und so weiter, als wären viele, also Dinge, die man damit verbindet, als wären das Neuerfindungen. Ich glaube, das sind eigentlich im Endeffekt einfach Phänomene, die es eigentlich schon immer gab, nur die einen neuen Namen bekommen haben und jetzt halt viele Menschen aufregen. Aber Satire tritt eigentlich nicht nach unten. Das ist jetzt nichts, was jetzt sozusagen wir erfunden hätten. Ich finde, es macht doch durchaus mehr Sinn, dass wenn man eine Bühne bekommt, wenn man eine Bühne geboten bekommt, dass man nach oben tritt. Ich finde, es ergibt einfach mehr Sinn und ja, ist für mich einfach sinnvoller als jetzt, ich sehe nicht den Sinn dahinter, nach unten zu treten, wozu. Genau. Und ja, ich finde, Österreich eignet sich extrem gut. Ich meine, viele tagespolitische Ereignisse verwechselt man ja auch oft mit Satire, die bei uns passieren. Das sieht man ja auch immer wieder bei der Tagespresse, wo man sich dann auch einfach fragt, okay, ist das jetzt ein Tagespresseartikel oder ist das wirklich passiert? Also Österreich ist da schon eine sehr, ich finde, bietet da schon sehr viel komödiantisches Potenzial. Aber ich glaube, jedes Land hat das natürlich irgendwo auf seine gewisse Art. Aber was ich an Österreich auch mag, ist, ich finde, dadurch, dass Kabarett doch eine sehr etablierte Sache ist in Österreich, ich finde, Österreicherinnen können eigentlich ganz gut über sich selbst lachen. Und es gibt einfach einen Schmäh, der auch irgendwo in der Kultur sehr stark verwurzelt ist. Und ja, darum finde ich das eigentlich jetzt ein ganz gutes Land für das, was ich mache, würde ich mal meinen.
Ja, damit ist ja, Kabarett hat eine lange Tradition, ja. Und auch das politische Kabarett hat eine lange Tradition. Ich gebe dir voll recht mit Satire und Tagespresse und dass es oft nicht mehr so unterscheidbar ist. Ich habe unlängst mit dem Elias Hirschl genau an der Stelle auch darüber gesprochen, ob es nicht auch eine Gefahr ist, dass wir halt manche Dinge einfach so weglachen. Also dass es dadurch, dass man eben bei allem irgendein Schmäh machen kann oder Satire oder Comedy oder was auch immer. Aber dass uns als Gesellschaft oft dennoch ein bisschen so der Zug zum ernsthaften Anschauen fehlt. Weil wir uns halt alle leichter tun, egal in welcher Perspektive, zu sagen, okay, mach mal dann einen Schmäh draus. Aber bei dir war oder ist, das unterstelle ich dir jetzt, das ja möglicherweise auch ein Ventil, um Dinge auch anzugreifen oder anzuschauen oder einfach auch zu transportieren, oder?
Ja, ich find Comedy, also sowohl für die Person, die sie produziert, als auch für die Person, die sie konsumiert, ist, finde ich, oft ein Ventil, ganz klar. Und ich finde, das ist ein sehr sinnvolles Ventil und ein wichtiges Ventil auch, beziehungsweise auch eine Möglichkeit, einfach sich selbst seine Meinungen zu formen, irgendwo zu schärfen, Argumente im Endeffekt auch zu schärfen. Und ich glaube, es ist ein wichtiges, also ich rede jetzt mal von Kunst im Allgemeinen, es ist ein wichtiges gesellschaftliches Ventil. Ich glaube, es ist aber natürlich, wie du sagst, doch wichtig, dass man die Ernsthaftigkeit nicht vergisst. Aber ich glaube, ich sehe die Gefahr jetzt nicht unbedingt. Ich traue uns das jetzt einmal als Gesellschaft zu, dass wir jetzt sozusagen nicht nur hysterisch über die Geschehnisse lachen, ohne sie auch irgendwo auch kritisch zu verorten. Das würde ich jetzt einmal uns zutrauen allen, dass wir da auch den ernsten Blick nicht verlieren.
Ja, das ist schön, dass du das sagst, auch dass du das mit deiner Geschichte sagst. Das ist eigentlich ein gesellschaftliches Kompliment. Weiß ich nicht, ob das so einzuhalten ist, aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Ich möchte auf dein Buch eingehen. Du hast selber jetzt schon gesagt, du bist mit deiner Familie nach Wiener Neustadt gekommen, eben aus dem ehemaligen Jugoslawien. Und es gibt ein paar Passagen in dem Buch, die mich berührt haben und über die möchte ich gerne ein bisschen sprechen. Die sind auch nicht so ganz Comedy, die sind tatsächlich sehr ernsthaft, zumindest sind sie bei mir so angekommen. Und da gibt es eine Szene, also du bist ein Kind, du bist sehr ehrgeizig, du bist auch sehr erfolgreich als Kind in der Schule.
Ein erfolgreiches Kind.
Ja, erfolgreiches Kind, ein Kind, das lauter Einser hat und ein sozusagen Streber. Ja, aber das auch einen großen Antrieb hat, sozusagen gut zu sein, um auch gut hier rein zu funktionieren in diese Gesellschaft, die sich dir da geboten hat. Und wie auch immer, also du kriegst alle diese Sterne und Stempel und das, was man halt Kinder so in ihre Hefte reingeschrieben bekommen. Und dann kommt der Lehrer, der dich so lobt und so mit Auszeichnungen überschüttet, kommt dann zu dir nach Hause oder zu euch nach Hause oder nicht. Also in der Schule. Aber es treffen sich der Lehrer und deine Mama. Und jedenfalls rät er dann aber ab, ganz eindeutig, dass du ins Gymnasium kommst, sondern du solltest in die Hauptschule.
Genau.
Und da hat's mich richtig gerissen, wie ich das gelesen habe, weil das sich vorher so aufgebaut hat, ja, und also du bist gut in der Schule und das wird auch so reflektiert und so. Und dann sagt er sowas. Und ich denke mir, Also ich habe gefunden, dass es gemein ist, dass er sich das traut, sowas zu sagen, und andererseits war es wahrscheinlich für den ganzen Normal halt eben eine Einordnung zu geben, und warum auch immer, das erschließt sich ja mir nicht, dass das so platziert wurde. Und was mich interessieren wird, jetzt hast du das geschrieben, du hast dafür auch wieder dorthin gehen müssen, gefühlsmäßig wahrscheinlich, um das zu schreiben. Aber was denkst du heute reflektierenderweise über so einen gemeinen Umgang mit einem Kind, für das ja ein Lehrer trotzdem eine Autorität ist, und auch gegenüber der Mutter?
Wo fange ich an? Ich fange vielleicht ein bisschen am Anfang deiner Frage auch an mit dem Ehrgeiz, wenn das in Ordnung ist. Also ich war ein sehr ehrgeiziges Kind. Ich würde sagen, mein ursprünglicher Ehrgeiz ist tatsächlich davon ausgegangen, aus einer Angst abgeschoben zu werden, weil das immer ein bisschen mitgeschwungen ist, sowohl vom Narrativ meiner Eltern her als auch von den bestärkenden Reaktionen der österreichischen Umgebung her. Integration bedeutet, die beste Person zu sein, irgendwie so, weiß nicht, einfach urgut in der Schule zu sein, alles super zu machen, dann kann man vielleicht hier bleiben. Also, und gleichzeitig war bei mir die Angst dran gekoppelt, okay, was, wenn ich jetzt einen Fünfer habe oder wie auch immer, was passiert dann? Ich meine, natürlich war ich ein Kind, konnte das jetzt nicht so ganz reflektieren, habe auch die Konsequenzen natürlich nicht ganz einordnen können. Aber in meiner Vorstellung war das so, dass wenn ich nicht perfekt bin, dann werden wir abgeschoben. Also sehr vereinfacht gesagt, das war irgendwie in meinem kindlichen Hirn sehr stark verankert. Also ich weiß nicht, wie ich geworden wäre, wenn wir nicht migriert wären. Vielleicht wäre ich genauso ehrgeizig gewesen, das weiß man einfach nicht. Ich habe jetzt halt einfach dieses eine Leben und ich weiß nicht, wie es wäre, wenn es ein anderes Leben wäre natürlich. Aber ich glaube auch, dass das irgendwo ein Grund gewesen war als Kind, warum ich so übertrieben ehrgeizig war. Also im Nachhinein gesehen denke ich mir auch so, okay, ich hätte mich ein bisschen entspannen können als Kind. Genau. Und zu den PädagogInnen an sich. Ja, PädagogInnen, Menschen, die eben irgendeine Form von Autorität haben, eine Entscheidungsgewalt im Endeffekt haben, über das Leben von anderen Menschen bestimmen können, haben einfach eine extrem wichtige Rolle. Lehrerinnen können dein Leben in eine super Bahn lenken, das Beste aus dir rausholen, deine Kapazitäten voll ausschöpfen, oder sie können dir auch wirklich große Steine in den Weg legen und dir auch irgendwo echt deinen Weg schwierig machen, und dadurch haben sie einfach eine irrsinnige Verantwortung. Und deshalb denke ich, dass es extrem wichtig ist, einfach ordentlich finanzielle Mittel in die Ausbildung, in die Fortbildung, in die Supervision und so weiter von Pädagoginnen zu stecken, weil sie einfach große Verantwortung haben. Und zu meinem Volksschullehrer an sich, genauso, es war für mich als Kind ganz verwirrend, weil er mich auch dauernd, also ich mochte den Lehrer extrem gern und er mochte mich irgendwie anscheinend auch, weil ich halt einfach, weiß nicht, einfach gut in der Schule war. Und das Lustige oder das Absurde für mich war ja auch damals, dass er, ich weiß nicht mehr genau, wie das dazu gekommen ist, aber meine Mutter war auf jeden Fall am Ende der vierten Klasse Volksschule in der Schule, und da ging es einfach darum, okay, wie geht's jetzt weiter irgendwie, wo kommt das Kind dann hin, in welche Schule? Und da hat der Lehrer auch meine Mutter gefragt, ob er meine Hefte behalten kann, weil er findet, sie sind so gut geführt und er würde sie gern seinen Schülern im nächsten Jahr zeigen, quasi, weil sie so gut geführt waren, weil ich so ein Streber war und alles so extrem streberhaft gemacht habe. Also es hat er in einem Satz gefragt und im anderen Satz hat er dann eben gemeint, aber er glaubt, fürs Gymnasium reicht es dann doch nicht, weil ist halt doch nicht meine Muttersprache Deutsch, obwohl ich fließend Deutsch gesprochen habe. Ich finde auch sehr wohl, dass Deutsch meine Muttersprache ist. Ich finde, ich habe einfach zwei Muttersprachen, wenn ich hier aufgewachsen bin. Und ich rede jetzt nicht von mir, nur von mir, sondern ich finde, ein Mensch, der einfach die Sprache spricht, das ist dann irgendwann, er spricht das dann auf Muttersprachenniveau, und da jetzt eine große Differenzierung zu machen, finde ich jetzt auch nicht sinnvoll.
Ja, und
dass ich lange geredet
habe. Nein, das passt schon, das ist ja dein Podcast, wir haben Zeit. Aber was du da beschreibst, ist ja, und also ich finde auch super, dass das Bildungssystem gut unterstützt wird, eben weil die Verantwortung groß ist, aber das ist ja einfach nur diskriminierend, das ist ja einfach herabwürdigend.
Ja,
das ist ja, also genau. Das ist ja sozusagen eine menschliche Komponente. Ich weiß nicht, ob man das jetzt, weiß ich nicht, kenne ich mich nicht so gut genug aus. Aber natürlich ist so, wenn du, das ist ja ein Stereotyp, das du weiterträgst, einfach zu glauben, dass du jetzt entscheidest, was ist die Qualität einer muttersprachlichen Ausführung, egal ob du lauter Einser hast. Also ich meine, es ist menschlich trotzdem, also wirklich schwer nachzudenken, finde ich.
Ich finde den Menschen per se in der Geschichte nicht das Problem. Ich finde auch im Nachhinein, wenn ich an meinen Lehrer denke, habe ich überhaupt keine schlechten Erinnerungen an ihn. Ich würde auch nicht sagen, dass er per se ein schlechter Mensch ist. Ich würde nicht sagen, dass er das Problem ist. Ich würde sagen, es ist ein systematisches Problem. Und ich würde auch sagen, dass Menschen mit Autoritätsmacht oft auch in ihren Vorurteilen oft stecken bleiben, sie für richtig halten, sie vielleicht auch manchmal dann bestätigt sehen. Und das ist so ein Teufelskreis, der entsteht. Und darum halte ich Supervision auch für so wichtig. Irgendeine Form von Supervision. Ich kann da jetzt nicht mehr dazu sagen, weil ich kenne das Bildungssystem jetzt nicht in dem Detail, aber ich glaube, es wird zu wenig getan. Und eben, ich glaube, es ist ein systematisches Problem. Es gibt zig Studien, die tagtäglich zeigen, dass Kinder mit Migrationshintergrund nach wie vor systematisch diskriminiert werden im Schulwesen. Natürlich mit Abstufungen. Also mir ist sehr bewusst, ich bin, wir haben eh schon vorhin geredet, ich bin weiß, ich bin christlich, ich esse Schweinefleisch, ich bin Slawin sozusagen. Da habe ich ganz andere Voraussetzungen und trotzdem habe ich eine gewisse Art von Diskriminierung erlebt. Aber ja, es gibt auf jeden Fall systemische Mängel im Schulwesen. Ja. Auch das nach wie vor, das sage ich noch ganz kurz, auch das nach wie vor, also das Sprechen der Muttersprache oder einer Muttersprache, die nicht Deutsch ist, verboten wird in Schulen, das ist absurd, das kann ich nicht nachvollziehen. Das ist so ein großes Geschenk, wenn man mehrsprachig aufwächst, dass jeder Sprachwissenschaftler, jede Sprachwissenschaftlerin bestätigt das. Jeder sagt, jetzt rein aus der Wissenschaft gesprochen, dass es extrem wertvoll ist, wenn man zu Hause eine andere Muttersprache spricht als Deutsch, dass man eben nicht brüchiges Deutsch sprechen soll mit den Eltern zu Hause, sondern eben die Sprache, in der man sich natürlich und gut unterhalten kann, die sprechen soll. Und es ist eine irrsinnige Denkleistung, auch einfach zwei Sprachen fließend sprechen zu können und damit aufzuwachsen. Und ich verstehe nicht, warum wir in Österreich da in, weiß nicht welchem Jahr, aber auf jeden Fall nicht im Jahr 2024 stecken geblieben sind.
Ja, wobei ich glaube, dass manche Überlegungen dazu halt auch gehen, okay, gibt es eine gemeinsame Sprache jetzt im Unterricht zum Beispiel, wo man sagt, dass da committen sich jetzt alle drauf, damit auch die eben keine Zweitsprachen verfügbar haben, also damit es sozusagen einen Konsens gibt, wie man sich verständigt.
Natürlich, das ist
also
wichtig.
Und das ist, glaube ich, da sind wir uns einig, das ist irgendwie…
Ja, man muss sie miteinander kommunizieren.
Genau, also… Man lernt ja irgendwie auch die ähnliche Dinge, also wäre es irgendwie gut. Ja. Und das andere ist, glaube ich, worauf du ansprichst, ist sozusagen das Verbot, dass es eben auch in den Pausen und eben dort, wo Menschen oder Kinder sich gerade erholen von Unterricht, dass da die Zweitsprache oder die Muttersprache eben schon gesprochen werden soll. Und das ist, glaube ich, auch, ich weiß nicht, ist das jetzt wirklich verboten in Österreich?
Manche Schulen verbieten es tatsächlich. Also natürlich, ich muss jetzt gestehen, ich weiß jetzt nicht genau, wie da jetzt die aktuelle gesetzliche Lage ist, beziehungsweise ob es da Rechtsprechung dazu gibt, aber da weiß ich zu wenig. Aber ich weiß, dass in Hausordnungen teilweise der Schulen eben in so netten Verboten, in so Umgehungsverboten sozusagen gesagt wird, durchaus an die Schülerinnen gerichtet, die Sprache am Schulgelände ist Deutsch. Mhm. Und dass das auch durchgesetzt wird und Kinder dann, ermahnt werden. Und das ist ein schön formuliertes Verbot und das ist ein Eingriff in die Privatautonomie. Ich kann mich privat unterhalten, auf welcher Sprache ich möchte.
Ja,
und das ist absurd und auch rechtswidrig. Ich glaube, soweit ich weiß, gibt es eigentlich sogar, glaube ich, vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte Rechtsprechung dazu, dass das gegen Artikel 8 EMRK verstößt zum Beispiel auch. Aber jetzt...
Und weil du da jetzt schon so schön einen Paragraphen zitiert hast, muss man natürlich sagen, dein Ehrgeiz ist nicht weniger geworden nach der Volksschule. Also du hast maturiert, du hast studiert, du bist Juristin, du hast sozusagen da entweder in diesem Ehrgeiz, über den wir schon gesprochen haben, oder auch, weil du eben einen guten Platz für dich finden wolltest, hast du das alles gemacht. Hat's dir denn auch diese Anerkennung eingebracht, die du gerne haben wolltest? Also vom schönen Ausländerkind irgendwann auch zum akzeptierte Mitbürgerin. Du bist da österreichische Staatsbürgerin. Also wie fühlst du's?
Dazu werde ich dir heute eine Antwort geben und morgen eine andere. Weil es ein Prozess ist, würde ich sagen. Ich glaube, ich bin sehr, sehr aufgenommen in der Gesellschaft hier. Ich glaube, vieles ist einfach... Es ist schwierig zu sagen. Also es sind so Fragen, die ich auch versucht habe, in einem Roman zu verarbeiten, aber es sind oft eben tagesaktuelle Stimmungen. Ich glaube, vieles war dann auch irgendwo in meinem Kopf, aber vieles wird auch bestätigt, weil wenn ich zum Beispiel jetzt, also viele der Ängste werden auch immer wieder bestätigt. Zum Beispiel, wenn man jetzt auch dann in den Nachrichten liest von irgendwelchen AfD-Treffen, um denen es darum gehen soll, dass Menschen mit Staatsbürgerschaft, die vielleicht nicht integriert sind, abgeschoben werden sollen, bekommt man natürlich schon Angst. Dann bekomme ich Angst um meine Verwandten, dann bekomme ich irgendwo vielleicht auch Angst um mich. Oder wenn ich zum Beispiel, was ich ganz stark merke, ist, wenn ich Videos mache ich mache mich in meinen Videos über, wie du gesagt hast, eigentlich alle lustig. Ich denke mir, jeder darf liebevoll verarscht werden und ich lebe nun mal in Österreich, ich bin Österreicherin. Ich mache mich auch lustig über ÖsterreicherInnen ganz viel, ganz stark, weil das ist einfach die Sozialisierung, die ich erlebt habe, das ist die Gesellschaft, in der ich lebe. Und Kabarett, Satire besteht halt meistens einfach daraus, dass man sich über das Land lustig macht, in dem man lebt. Und ich bekomme was, wenn ich das mache, kommt immer irgendwo ein Kommentar, wirklich fast eigentlich immer so, naja, du bist schon sehr undankbar irgendwie, du reizt das Gastrecht aus, das du hier hast in Österreich, wenn es dir nicht gefällt, geh zurück in dein Land. Es kommen dann immer genau diese Kommentare immer. Das ist jetzt natürlich nichts Orges, nichts Schlimmes, sage ich jetzt mal, es ist irgendwie so eine, aber es ist eine niederschwellige Art, dir zu sagen, na, du gehörst hier eigentlich nicht dazu. Und du gehörst nur dazu, wenn du gusch bist. Mhm. Wenn du nicht auffällst, unter Anführungszeichen. Und ich würde nicht sagen, dass ich persönlich, das ist natürlich Sache des Betrachters, der Betrachterin, aber ich würde nicht sagen, dass ich mich bösartig lustig mache über Österreich. Ich mache mich halt lustig, ich mache halt Witze, aber da wird immer so eine Boshaftigkeit unterstellt. Und ich persönlich sehe sie nicht, natürlich, das müssen die Betrachterinnen beurteilen, aber ich habe das Gefühl, der Großteil versteht es und sagt ja, haha, so sind wir. Und ich denke mir so, ja, haha, so sind wir, weil ich bin halt auch Österreicherin.
Aber ich finde das schon spannend, weil es ja es suggeriert eine Abschwächung. Also solange du dich sozusagen wohlverhältst, das ist dann sozusagen die Weiterführung vom schönen Ausländerkind, ist dann halt auch die gute Ausländerin, aber immer halt noch Ausländerin. Aber solange das so ist, dann ist es gut. Aber sobald du was kritisierst, dann kommt so dieser Reflex. Das haben ja auch Politikerinnen im Parlament in Österreich schon erlebt. Also mit Migrationsgeschichte.
Ja, Alma Sadic ist das beste Beispiel dafür. Die sagt, Polizeischutz bekommen gleich am Anfang ihre
genau, absurd. Das ist das Einzige, glaube ich. Okay, hat man nicht schon am Tag 1 der Ministerin Laufbahn die Nase voll von dem Land, für das man arbeiten soll, wenn sowas da ist. Aber das meine ich ja, das ist dann voll schnell dieser Reflex da, okay, du bist jetzt gefälligst ruhig, weil kritisieren, das steht dir wieder nicht so. Also sei froh, dass du einfach hier sein darfst.
Genau.
Und das finde ich, jetzt bezogen auf die vorige Frage, natürlich schon, macht schon ein Fragezeichen auf. Jetzt hast du da alles geleistet, ja? Also Integration ist Leistung, ja? Mehr, recht viel mehr kann man schon nicht mehr.
Oder auch nicht eben, das ist die Frage.
Ja, genau.
Oder auch nicht. Vielleicht ist das halt auch alles einfach eine Lüge.
Ja. Ich möchte aber auf eine andere Stelle kommen, die auch sehr emotional war und die, wo vielleicht viele Menschen dazu relaten können. Es geht um Scham und Scham ist ja nie etwas, was man sich selber ausdenkt, sondern Scham ist etwas, was du reflektiert bekommst, ob etwas gut ist, was du tust oder ob jetzt gerade die Situation nicht passt. Und es geht darum, also du bist nicht nur ehrgeizig an sich, sondern du wolltest ja auch zu den Olympischen Spielen 2008 nach Peking als Schwimmerin und hast sozusagen sehr, sehr viel dafür getan und trainiert, irgendwie Schwimmerin, tolle Schwimmerin zu werden und hat auch funktioniert, bis auf Peking glaube ich nicht. Und da gibt's eine Szene im Schwimmbad in Wiener Neustadt, so ein Elternkind schwimmen und du überredest deinen Vater, der auch ein super Schwimmer ist oder zumindest schwimmen trainiert hat auch oder geschwommen ist anyway, da mitzutun und ihr gewinnt diesen Bewerb aber nicht, weil er halt nicht so gut ist oder also sozusagen er kann das nicht behalten, was du einen Vorsprung vorgelegt hast. Und du schämst dich dann dafür, das würde ich gern mit dir, also würde ich gern fragen, wofür eigentlich? Das ist, für mich hat es nur diesen Schammoment gegeben und ich könnte jetzt nicht genau sagen, was es war. Aber es war nicht das Schwimmen, oder?
Ich glaube, dazu muss ich vielleicht ein bisschen vorgreifen, auch damit ich im Laufe des Redens selbst drauf komme, was ich eigentlich antworten möchte. Also vielleicht ganz kurz nur zu Beginn. In dem Buch oder in dem Roman habe ich sehr viel mit persönlichem Material gearbeitet, aber das war sozusagen die Inspirationsquelle, sozusagen. Das war das Material, das ich genommen habe. Ich wollte eigentlich in erster Linie mich schon länger mit dem Thema der Nicht-Integration beschäftigen, also Nicht-Integration von Menschen und mit dem Thema, was ich habe das Gefühl, man redet viel über, was ist Integration, man redet sozusagen viel positiv darüber, aber über nicht integrierte Menschen redet man entweder nicht oder nur, wenn sie eine Bedrohung vermeintlich darstellen oder dann oder wenn dann mit einem sehr komischen, herabfälligen, bemitleidenden Unterton. Und was ich mit dem Roman wollte, ist mit meinem, also von meinem persönlichen Material ausgehend eine Geschichte von einem Menschen erzählen, der nicht integriert ist in Österreich und dadurch, ich wollte eine empathische Geschichte erzählen, ich wollte eine empathische Auseinandersetzung mit diesem nicht integrierten Charakter ermöglichen, einen Einblick in seine Gefühlswelt zeigen aus der Perspektive seiner Tochter, die sich auch sehr verantwortlich fühlt für diesen Vater, für seine Integration, sich sehr schuldig fühlt, dass sie vielleicht nicht mehr machen kann, um ihm zu helfen, sich in Österreich zu integrieren, die einfach damit hadert, mit dieser Aufgabe, für die sie vielleicht auch gar nicht unbedingt gewachsen ist, sich eben einerseits sehr schuldig fühlt ihrem Vater gegenüber, ihn andererseits aber auch verstecken möchte, weil sie sich auch schämt für ihn, weil er das nicht schafft, was sie denkt, dass er schaffen muss, was sie denkt, dass er schaffen muss, damit die Familie anerkannt wird, in Österreich bleiben kann, zu den guten Ausländern gehört. Und ich wollte mich eben auch genau mit diesem Thema des Versteckens beschäftigen und mit verschiedenen Aspekten davon. Und in den zweiten Teil des Buchs geht es halt auch ganz stark darum und für mich fällt unter dieses Verstecken auch dieses Gefühl von Scham. Mit Scham möchte ich etwas verstecken, etwas, was ich nicht zeigen möchte von mir oder von dem, was ich denke, das zu mir gehört, wie zum Beispiel eben die Vaterfigur in dem Buch. Ich möchte ihn verstecken, gleichzeitig ist er mein Vater. Und genau diese Szene, die du ansprichst, die ist halt sozusagen auch ein bisschen, die gehört da auch einfach zu diesem Teil dazu und da wollte ich das anhand einer konkreten Szene ein bisschen das Gefühl vermitteln, was ich gerade beschrieben habe, wollte ich ein bisschen szenisch sozusagen greifbarer machen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich deine Frage beantwortet habe oder ob ich mich verloren habe in meinem eigenen.
Du hast dich nicht verloren. Also ich glaube, es ist sehr gut nachvollziehbar, diese Ambivalenz, was man sich selber zumutet als eben diese kleine oder junge Person oder dieses Kind in der Situation und wovon man glaubt, dass alle sozusagen auch ihre Rolle zu erfüllen haben, damit das alles funktioniert und dass dieser Druck und diese Erwartung, dass das ganz viele migrantische Familienkonstellationen haben. Und als jemand, der Jüngsten war, als der Prozess begonnen hat, also als jetzt ihr in dem Fall, aber auch alle anderen. Natürlich haben es Kinder immer ein bisschen leichter, unter Anführungszeichen, weil eben die Sprache ist nicht so gefestigt, die Kultur ist nicht, also sozusagen die Erfahrungen, die Freunde, also alles das, was zu Herkunft und zu Zugehörigkeit gehört, ist halt noch variabler. Und deswegen finde ich's interessant, diese nicht integrierte Person in einem Gefüge von integrierten Personen irgendwie zu beleuchten. Das ist natürlich schön, weil man das nicht sieht. Ich möchte an der Stelle vielleicht zu was Aktuellem kommen oder zu einer aktuellen Debatte kommen. Du hast vorhin schon die politischen Debatten ein bisschen gestreift und viele Menschen mit Migrationsgeschichte in Österreich haben ja keine politische Stimme. Sie sind eben keine StaatsbürgerInnen und können damit nicht wählen und werden damit auch in politischen Debatten auch genauso behandelt. Also man spricht eher über Humankapital, auch in den aktuellen Diskussionen so zwischen, nein, wir möchten eigentlich keine Ausländer bei uns, aber wenn wir jetzt irgendwelche Jobs haben, wo keiner mehr Bock hat, die zu machen, dann könnten wir ja aus Indonesien oder aus Kolumbien irgendwelche Frauen einkaufen. Und das ist so, wie soll man sagen, also abwertend trifft es irgendwie nicht. Das ist so eine fast kolonialisierte Betrachtung, obwohl halt Österreich eher ein schweinskleines Land ist und eh nichts zum Sagen hat. Aber der Anspruch, dass man so über andere Menschen urteilt oder politische Entscheidungen trifft, das ist schon, finde ich, bedenklich. Und jetzt bist du Staatsbürgerin und mich würde das interessieren, wie du diese Debatten mit jemanden wie dir, mit deiner Geschichte und deiner Familie und deinem Erleben, was das mit dir so macht.
Also diese Art, über Menschen zu reden, ist, glaube ich, einfach extrem entmenschlichend. Eben, wie du angesprochen hast, jetzt brauchen wir Arbeitskräfte, holen wir uns die her. Sind eh nicht Menschen. So, also ich finde, es ist was sehr Entmenschlichendes dabei und es sagt ganz eindeutig aus, was, was bestimmte Menschen, dass bestimmte Menschen mehr wert sind als andere. Also ich finde, das ist schon eigentlich der ganz klare Unterton. Auch wenn ein Herbert Kickl seine gesamte politische Karriere daraus besteht, dass er eigentlich gegen Menschen hetzt und damit vermeintlich Probleme löst, wo wir eigentlich alle wissen, dass das eigentlich ja nur eine Ablenkung ist und eigentlich keine inhaltliche Politik. Wenn ein Herbert Kickl dann es wagt, auch zu sagen, ich weiß nicht, wann das genau war, aber ich glaube letzten Sommer, dann holen wir uns halt wieder Gastarbeiter her und die gehen dann auch wieder. Also wir haben alle, glaube ich, in den 60ern, 70ern hat man, ich weiß nicht mehr genau, wie der Satz lautet, aber eben, man rief Gastarbeiter und es kamen Menschen und sie sind geblieben. Natürlich sind sie geblieben, was auch teilweise erwartet wird von Asylwerberinnen, Asylwerbern, die herkommen, sich ein Leben aufbauen, ihr Leben verloren haben und dann sollen sie wieder gehen und sich wieder irgendwo ein neues Leben aufbauen. Also ich finde, und das eben mit so einer Selbstverständlichkeit erwartet wird, so auf die Art, so ja, natürlich gehen die dann wieder, die haben ihren Schutz bekommen und dann gehen sie wieder. Gleichzeitig wird von ihnen erwartet, dass sie sich integrieren. Naja, warum sollten sie sich integrieren für ein paar Jahre? Also das sind so komische Erwartungen, die, glaube ich, auch einfach ja nicht realistisch sind. Und ich glaube, wenn man in der Situation wäre, würde man das auch vielleicht dann noch verstehen, dass da viele der Erwartungen, die man stellt an Menschen, die in ein Land kommen, ein Leben führen wollen, im Endeffekt wie die meisten Menschen, würde man dann vielleicht auch verstehen, dass das eigentlich eben völlig absurd ist und an der Realität der meisten Menschen vorbeigeht. Ich glaube, wir haben eins der, ich habe jetzt keine genauen Daten, sondern nur gefährliches Halbwissen, aber ich glaube, wir haben eins der allerstrengsten Staatsbürgerschaftsgesetze der Welt. Soweit ich das bin ich mir zu 99% sicher, dass wir da zu den top strengsten Staatsbürgerschaftsgesetzen gehören. Und an die Staatsbürgerschaft gekoppelt ist das Wahlrecht. Extrem viele Menschen leben extrem lange hier, haben nicht die Staatsbürgerschaft aus diversen Gründen, unter anderem auch, weil es einfach sau viel kostet. Und auf der einen Seite zu erwarten, dass Menschen hier arbeiten, ihre Steuern zahlen, teilweise ganze Branchen schupfen, unter anderem die Pflegebranche wird einfach, glaube ich, weiß nicht zu wie viel Prozent, aber einen hohen Prozentanteil aus migrantischen Arbeitskräften geschupft. Zu erwarten, dass eben Menschen das tun und gleichzeitig keine Stimme bekommen ist und über ihr eigenes Schicksal im Endeffekt auch mitentscheiden können in diesem Land, wo sie zu Hause sind, ist einfach ja entmenschlichend, finde ich, und herabwertend. Irrsinnig herabwertend.
Aber ich finde das, also klar, kann man dir ja eh nur beipflichten. Ich finde es nur tatsächlich schon auch gefährlich. Jetzt haben wir sind 2024, es stehen eine Reihe von Wahlen am Programm, auch welche, die in Österreich stattfinden, also Nationalratswahl, aber auch Landtagswahlen. Also es sind so viele Wahlereignisse und man spürt es ja in fast allen Aussagen. Und jetzt, Kickl ist klar, spielt sozusagen nur auf dieser Orgel, aber es ist nicht nur, also es, man kann das von der ÖVP genauso hören.
Ja, das sehe ich das gleich.
Und ich finde jetzt, also ich weiß, ich mache dich jetzt dazu zu einer Migrationsexpertin. Vielleicht magst du die gar nicht sein, aber du bist trotzdem jetzt jemand im Gegensatz zu mir, die eben Erfahrung seit sie ein kleines Kind ist, mit dieser Thematik hat und deswegen bist du jetzt meine Expertin dafür. Mich würde wirklich interessieren, wie man am besten politisch dort auch dagegen argumentiert, weil wenn man es einmal durchdenkt, dann spricht ja gar nichts dafür. Es spricht nicht dafür, dass man Menschen nicht gut sozusagen in die Mehrheitsgesellschaft reinholt. Es spricht nichts dafür, dass man ständig Abgrenzungen macht, wer eben wie gut ist im Ausländersein. Und es spricht auch natürlich alles dagegen, zu sagen, okay, wir brauchen Menschen, wir holen die jetzt wie Viehtransporte oder Weizen oder keine Ahnung, was wir halt an Produkten brauchen, einfach so daher. Weil man, das kann ja niemand ernsthaft glauben, dass das eine gute Politik ist. Und dennoch sind halt Umfragewerte riesenhoch für Menschen, die genau da hineinhetzen und um nicht ohnmächtig umfallen zu müssen und zu sagen, okay, ich erhalte mich da komplett raus, frage ich mich halt schon auch, wie geht's dir damit? Weil du wirst jetzt auch keine Lösung haben. Das kann ich wahrscheinlich vergessen. Aber wie geht's dir damit mit dieser Erfahrung? Das würde mich jetzt trotzdem nochmal interessieren.
Also ich glaube, das muss ich jetzt auch noch sagen. Ich glaube, die ÖVP muss viele Dinge, die die FPÖ explizit sagt, gar nicht sagen, sondern macht sie einfach genauso, sagt sie halt nur nicht explizit. Also ich sehe da sehr viele inhaltliche Parallelen. Und es ist gruselig zu beobachten. Ich glaube, Österreich hat einfach eine lange Geschichte mit Rassismus und mit Ausländerfeindlichkeit. Und vor allem in Zeiten, glaube ich, oder kommt mir vor, du hast mich jetzt zur Migrationsexpertin gemacht. Wir wissen beide, das bin ich nicht. Ich tue es einfach herumphilosophieren sozusagen. Ich glaube, dass vor allem in Zeiten von, weiß nicht, jetzt Pandemie, von Wirtschaftskrisen, von extrem hoher Inflation, von großen gesellschaftlichen Problemen, wo sich Menschen ihre Miete nicht mehr leisten können, ist es doch irgendwie so klassisch, dass man nach Sündenböcken ja, genau, sucht. Und wer bietet sich da besser an als Menschen, die keine Wählerstimme haben, die quasi, weiß nicht jetzt, wo man nach unten treten kann sozusagen. Ich glaube, das ist ein Phänomen, das sich eigentlich immer wieder wiederholt, kommt mir vor. Ich glaube, das ist auch nicht per se österreichspezifisch, sondern ich glaube, das sieht man in vielen. Also es gibt einen generellen Rechtsruck in der ganzen Welt eigentlich gefühlt. Und ich glaube, dass das auch tatsächlich mit diesen Phänomenen irgendwo zusammenhängt. Aber
ich halte nur diese Normalisierung schon für ein gefährliches Fahrwasser.
Ja.
Also das ist jetzt vorher, du hast vorher irgendwas mit Political Correctness gesagt und Satire und so und viele manchmal aufgeheizte, manchmal vielleicht auch übertriebene Debatten, was auch immer. Aber ich finde, die ärgste Debatte, die aber gar nie geführt ist, ist, wie normal Sprache gerade in diesem rechten Spektrum jetzt schon geworden ist. Ich habe mir, also jetzt waren gerade diese Aschermittwochsreden und das ist so schnell, dass dann diese markigen Brüche, die werden dann auch von uns Medien auch übernommen. Und wenn sie dann mal 5-mal, 10-mal und auf Twitter und auf einmal ist es normal, auf einmal ist es bloß ein Zitat.
Ja.
Und das finde ich echt bedenklich. Ich glaube jetzt auch nicht, dass unsere Demokratie gar nichts aushält, aber ich finde, dass gerade in diesem Bereich, wo so viel schutzsuchende Menschen gemeint sind, und so viele Menschen, die so strugglen und andererseits sich eh nach Kräften bemühen um diese Integration, die ständig verlangt wird. Also, dass man, das finde ich, da kriege ich Grusel.
Mhm.
Und da kriege ich schon Grusel. Und ich bin jetzt nicht nur weiß, sondern ich bin auch autochthone Österreicherin.
Es ist halt immer, wie du sagst, es wird sehr gefährlich, wenn rechtsextreme Inhalte eben normalisiert werden und auch auf fruchtbaren Boden fallen. Mhm. Wie zum Beispiel kommt mir vor jetzt im Moment eben, wir gehen von einer Krise in die nächste. Es gibt wahrscheinlich auch viele Probleme, gibt es vielleicht nicht die perfekte Lösung. Und wir hadern irgendwie eh alle, die Politik hadert damit, nach Lösungen zu finden. Und gleichzeitig möchte sie auch Stimmen natürlich bei den nächsten Wahlen bekommen und möchte attraktiv bleiben. Und da eignen sich solche Themen halt politisch einfach leider extrem oft. Und eben die Suche nach Sündenböcken und die Suche nach vermeintlichen Lösungen auf Probleme, wo sie eigentlich gar nicht drauf passen. Und das macht sich halt kurzfristig bezahlt. Eine langfristige, inhaltlich sinnvolle Politik ist das nicht. Und wie du angesprochen hast, also vieles ist natürlich keine gute Politik und überhaupt nicht langfristig irgendwie. Wird, glaube ich, auch niemandem helfen, wird auch nicht den autochthonen ÖsterreicherInnen helfen, weil die Probleme bestehen weiterhin. Und es ist eine Ablenkung im Endeffekt, glaube ich. Und man schafft sich auch weitere Probleme, weil wenn man die ganze Zeit nur über Menschen spricht, als wären sie Probleme und als wären sie unerwünscht und als würden sie gar nicht dazugehören, dann fühlen sich diese Menschen irgendwann einmal auch nicht dazugehörig und dann bestätigen sich auch vielleicht manche Vorurteile. Mhm. Und also wie soll ich mich integrieren in einem Land, das mir ständig suggeriert, du gehörst hier nicht hin?
Mhm. Ja.
Und mir kommt auch vor, dass ich meine, ich weiß nicht, durch Internet, durch soziale Medien bekommt man davon einfach noch mehr mit. Und Leute hauen ihre Meinung anonym überall dazu, reflektieren nicht so sehr darüber. Ich glaube, Anonymität im Internet befeuert da halt natürlich auch zu extremen Aussagen und das, dann baut sich da halt eine Stimmung auf und sozusagen, wie sagt man, bereitet sich einfach ein Boden auf für gefährliche Ideen, die zu gefährlichen Entwicklungen führen können, die jetzt über einen Diskurs hinausgehen, weil eben man redet eine gewisse Zeit lang über die Dinge und dann setzt man sie vielleicht auch tatsächlich um und dann sind sie real.
Hm.
Und dann redet man nicht nur drüber.
Ja, also das finde ich in der Entwicklung wirklich schon jetzt mehr als bedenklich. Ich finde es wirklich mittlerweile mehr als bedenklich. Aber ich möchte noch mit dir über was sprechen, was ich gehört habe. Du hast in einem Podcast drüber gesprochen und zwar mit der Alexandra Stanic.
Hm.
Auch eine tolle Frau, auch mit einer Migrationsgeschichte. Und das ist übrigens, der Podcast heißt Stabil.
Mhm.
Und ist auch sehr, also ist auch eine Empfehlung, auch wenn man in diese Lebenswelten hinein hören möchte, die vielleicht nicht die eigenen sind. So mache ich das halt öfter, weil meine halt aus einem obersteirischen Bauernhof besteht und auch spannend ist, aber anders.
Ist auch eine Migrationserfahrung.
Ja. Und jedenfalls habt ihr da über migrantische Dankbarkeit gesprochen.
Ja.
Und ihr wart euch einig, dass ihr die beide erkennt und beide wisst, was das ist. Aber mir, also für mich hat sie das jetzt nicht so erschlossen. Vielleicht magst du noch mal sagen, was das, was damit gemeint ist. Was ist, was steckt hinter dieser migrantischen Dankbarkeit?
Also erstens auch von mir eine große Empfehlung an Alex Danic Podcast. War auch super lustig, den aufzunehmen. Und sie ist einfach eine mega coole, also sie macht das einfach, finde ich, sehr schön, ihren Podcast. Migrantische Dankbarkeit, ja, am besten ist man halt für immer bis zum Tod und darüber hinaus noch dankbar dafür, dass man hier leben durfte, was andere Menschen einfach durch ihre Geburt sozusagen bekommen, weil sie zufällig auf diesem Fleck Erde geboren wurden. Ja, und was soll ich dazu sagen? Also es ist, man fragt sich dann halt oft eben, wie lange soll man noch dankbar sein? Wie soll man seine Dankbarkeit zeigen? Andere Menschen müssen ja auch nicht jeden Tag beweisen, dass sie dankbar sind, dass sie hier zufällig geboren worden sind. Was hat jetzt jemand, der hier geboren wurde, wirklich geleistet, um in Österreich zu leben? Man kommt dann schnell zu fragen, wem gehört dieses Land? Wer darf hier sein? Und das sind auch viele Fragen, auf die es, glaube ich, auch einfach keine... Das sind einfach, glaube ich, auch einfach nur Fragen, die dazu dienen, auszugrenzen und auch nicht zielführend sind, weil im Endeffekt führen sie, glaube ich, zu nichts.
Also ich hätte ja eine These für alle rechten PolitikerInnen, die da jetzt zuhören, das werden nicht so viele sein, aber tatsächlich würde ich glauben, dass wenn man endlich mal sich dazu durchringen kann, zu sagen, Österreich ist ein Einwanderungsland und das ist gut so, dass man damit einfach so ein anderes Setting aufbauen würde, wo man mit all diesen Dingen dann auch einfach ganz normal, auch pragmatisch, auch sozusagen einfach umgeht. Aber zu sagen, okay, das ist unser Need. Wir brauchen das, um unser Leben gut zu meistern, um unsere Pläne, die wir haben, egal ob das jetzt politische, wirtschaftliche, soziale, alles. Dafür brauchen wir Menschen, die wir bitten, dass sie hierher kommen und hier ihren Job machen und nicht woanders.
Ja. Dafür sind Migrantinnen einfach zu gute Sündenböcke, glaube ich, damit das passiert. Man kann so gut mit dem Thema ablenken. Und ja, Österreich, das sage ich auch immer wieder, so Österreich ist ein Einwanderungsland und in der Monarchie war das auch kein Problem. Wo man auf Expansionspolitik aus war, war das auch kein Problem, dass da plötzlich andere Menschen im sozusagen Staatsgebiet drinnen sind. Dann ist das plötzlich kein Problem mehr. Jetzt ist es ein Problem. Also das ist halt auch einfach immer eine Frage der Perspektive und der eben der Frage, wer ist in der Machtposition, wer bestimmt.
Ja. Okay, Irena, zum Abschluss. Wir gehen jetzt positiv aus diesem Podcast raus. Irgendwas wird mir schon einfallen dazu oder dir. Aber dieses Buch, Ein schönes Ausländerkind, erscheint bei Zschollnay am 18. März, um genau zu sein. Und soll von möglichst vielen Menschen gelesen werden. Ich sage aus dem Grund, weil man Migrationsgeschichte, du hast vorher gesagt, das ist autofiktional, es ist jetzt nicht deine Biografie 1:1.
Genau. Also es ist eine Geschichte.
Es ist eine Geschichte, die aber natürlich auch auf deinen Erfahrungen auch mitberuht. Und man soll sie deswegen lesen, weil es nicht so viele Geschichten gibt, wo man so gut nachspüren kann, wie migrantisches Leben aussieht. Das ist meine Buchempfehlung. Und
das freut mich, danke.
Aber was mich schon noch interessiert ist, ich weiß, es ist eine Geschichte, aber es hat auch was mit dir zu tun. Was ist es für dich? Was ist das Buch für dich?
Ich sage eigentlich mittlerweile immer, es ist eben eine Annäherung an das Thema der Nicht-Integration. Mhm. Das ist eigentlich sozusagen der Kern für mich, das ist so die Quintessenz, um die es für mich geht. Ob das rüberkommt, ist natürlich eine andere Frage, aber das war mein Wunsch.
Mhm. Okay, liebe Irena, dann lese ich jetzt noch was vor von jemanden, den alle kennen. Ich nehme jetzt den Mann und nicht die Verena Altenberger, aber die kann man auch nehmen. Es gibt ja auf der hinteren Seite von Büchern gibt es ja manchmal so Empfehlungen. Und hier gibt es eine Empfehlung, die lautet so. Das ist knochentrocken komisch und oft richtig brutal. Und wenn man sich dann auf diese Mischung eingestellt hat, wird man auf dem linken Fuß von einer zarten Wehmut umgeschmissen. Gesagt hat das Josef Harder über dein Buch und ich finde, es ist ein schöner Teaser, um da reinzugehen. Irena, vielen Dank, dass du bei mir zu Gast warst und versucht hast, mir so schwere Themen irgendwie aufzudröseln. Ich bin ja da auch immer wirklich eher nur so eine fragende Person einfach. Ich kenne mich ja auch nicht aus, aber ich würde gern Dinge verstehen und deswegen freue ich mich, dass du dich bereit erklärt hast.
Danke fürs Gespräch und die schönen Fragen.
Dankeschön. Danke auch bei euch fürs Dabeibleiben und Zuhören. Alles, was ihr über das Buch wissen müsst, steht natürlich in den Shownotes und Irina macht vielleicht auch eine Lesereise mit Toxische Pommes. Weiß ich jetzt aber nicht, aber wenn es Termine gibt, dann poste ich die auch rein. Gerne. Und dann könnt ihr sie live erleben. Ich wünsche euch eine gute Woche und alles Liebe. Baba.